And Bobby Love.
Excuse me, but these young men I'm sitting with wondered if two of us could come over and join you. I'd ask you myself, only I'm shy. Just for once, let's all try to behave like ordinary, respectable citizens.
Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Trailer zum Beatles-Film A Hard Day's Night, der 1964 die Popwelt veränderte. Was war sonst noch los in Sachen Pop anno 1964? Eine ganze Menge, wie jetzt zu hören ist. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einem Rückblick ein halbes Jahrhundert zurück ins Jahr 1964. Das war ein Jahr, das zu den wichtigsten für die Pop-Entwicklung zu zählen ist, vor allem, aber nicht nur, wegen der Beatlemania, auch wegen den Entwicklungen in den Bereichen Protestsong, Soul, Folk und so weiter, auch wegen der sogenannten britischen Invasion und generell wegen der Goldgräber- und Aufbruchsstimmung in der Pop-Szene, der explosionsartigen Gründung und Ausbreitung neuer Bands. Besonders aktuell und im Gespräch ist die Zeit Mitte der 60er Jahre derzeit durch den neuen Kinofilm Jersey Boys von Regisseur Clint Eastwood. Nach dem gleichnamigen Musical wird im Film die Geschichte von Frankie Valli und seinen Four Seasons erzählt. Die vier Sänger stammten aus ärmlichen Verhältnissen, hatten enormen Erfolg und ließen sich schließlich mit der Mafia ein. Ein spannender Stoff für einen Kinofilm. Die Four Seasons hatten im Jahre 1964 unglaubliche 7 Singles in den US Top 20. Die erfolgreichste war die Single Ragdoll, die im Juni 1964 veröffentlicht wurde und bereits am 18. Juli auf Platz 1 der US Single Hitparade stand. Ragdoll von den Four Seasons stand im Juli 1964 für 2 Wochen auf Platz 1 der US-Single-Charts und wurde von dort verdrängt von den Beatles mit A Hard Day's Night. Und dieser Song und der gleichnamige Beatles-Film über die damalige Beatlemania-Hysterie hatte eine Wirkung für die Popwelt fast so wie ein Urknall. Damals, 1964, schossen weltweit neue Bands wie Pilze aus dem Boden, richtiger gesagt wie Pilzköpfe, denn jeder wollte den Fab Four nacheifern. Wie es das niemals zuvor gegeben hatte, wollten Millionen junger Leute plötzlich lernen, Gitarre zu spielen. Und, ob sie es schon konnten oder nicht, sie gründeten 1964 so viele neue Bands wie noch nie. Ob The Birds in Kalifornien, The Lovin' Spoonful in New York, MC5 in Detroit, The Mothers in Los Angeles, später umbenannt in The Mothers of Invention, The Jackson Brothers, die sich ab 1966 The Jackson 5 nannten, oder Van Morrison's Them im nordirischen Belfast, sie alle wurden 1964 gegründet, genauso wie in England The Moody Blues, The Who, die sich zunächst The High Numbers nannten, The Ivy League, Pink Floyd, die sich 1964 noch Sigma Six, The T-Sets bzw. Abdabs nannten, The Trogs und so weiter. 1964 brach eine gigantische Poplawine los, die ungeheure Energien freisetzte. Und sogar Bands, die es zuvor schon länger gab, wie etwa die kalifornischen Beach Boys, trugen nun plötzlich Frisuren wie die Liverpooler Pilzköpfe. Und dank der Beach Boys hatten alle Jungs und Mädels, nicht nur in den USA, nur das eine im Kopf und im Ohr. Immer nur das eine und das gleich dreimal. Fun, fun, fun.
Well, she got her daddy's car and she cruised through the hamburger stand now. Seems she forgot all about the library like she told her old man. The radio blast and goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away.
Fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away.
Well, where is the standard? Cause she walks, looks and cries like an ace.
You walk like an ace now, you walk like an ace.
She makes the Indy 500 look like a Roman chariot face.
You look like an ace now, you look like an ace.
A lot of guys try to catch her, but she leads them on a wild goose chase.
And
she'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away.
Fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away.
Well, you knew all along that your dad was getting wise to you.
Now you shouldn't have lied.
And since he took your set of keys, you've been thinking that your fun is all
through. You shouldn't have lied. Shouldn't
but you can come along with me, cause we got a lot of things to do.
You shouldn't now, you shouldn't.
And we'll have
fun, 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 now that daddy took the T-bird away.
Fun, 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 now that daddy took the T-bird
away. And we'll have fun, 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 now that daddy took the T-bird away.
Fun, 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 now that daddy took the T-bird away.
Fun, fun, now that daddy took the T-bird away. Fun, fun, now that daddy took the T-bird away.
Das Gitarrenintro war von Chuck Berry geklaut, aber der clevere Chorsatz war selbst gedrechselt und für damalige Verhältnisse im Frühjahr 1964 eine kleine Sensation. Und auch der Text war wirklich nicht übel. Da wurde die Geschichte von kalifornischen Teens erzählt, die ihren Spaß hatten, so lange bis Daddy ihnen den T-Bird, so hieß Daddys Auto, ein Ford Thunderbird, wieder wegnahm. Aber solange sie Daddys Straßenkreuzer hatten, fuhren sie damit zum Hamburger Drive-In und ins Autokino oder sie cruisten, also zuckelten einfach so aufs Geradewohl kreuz und quer durch die Gegend. Und natürlich hielten sie auch mal an, schließlich gab es da ja auch noch bequeme Rücksitze. Die Beach Boys waren damals 1964 die unangefochtenen Stars der kalifornischen Popszene. Doch im New Yorker Künstlerviertel Greenwich Village fand zur gleichen Zeit eine weitaus wichtigere musikalische Entwicklung statt. Hier begann sozusagen eine neue Zeitrechnung für die Popmusik. Ein Folksänger schickte sich an, die Textinhalte der künftigen Popsongs zu revolutionieren. Seine hymnischen Folk-Blues-Songs vereinten zum ersten Mal Poesie und literarischen Anspruch mit Idealismus, sozialkritischem Bewusstsein und mit der Hipness der jugendbewegten Subkultur. Mit diesem Mann, mit seinen spröden Songs und deren textlich-künstlerischer Qualität, sollte das Jahr 1964 zu einem der wegweisenden und kreativ explosivsten Jahre der Popgeschichte werden.
Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Kommt zusammen, Leute, wo immer ihr seid, und gesteht euch ein, dass rings um euch die Flut höher steigt. Und findet euch damit ab, bald nass bis auf die Knochen zu sein. Wenn's euch drum geht, nochmals davon zu kommen, dann fangt besser an zu schwimmen, denn die Zeiten werden sich ändern. Kommt, Brüder und Väter im ganzen Land, kritisiert nicht, was ihr nicht verstehen könnt. Eure Söhne und Töchter sind euch davongerannt. Mit eurem alten Weg könnt ihr nur scheitern. Versperrt nicht den neuen, wenn ihr nicht mit anpacken könnt, denn die Zeiten werden sich ändern. Solche Texte hatte man zuvor noch nicht gehört, außer von ihm selbst. Der Folksänger Bob Dylan hatte schon im Mai 1963 sein Meilensteinalbum The Freewheelin' Bob Dylan veröffentlicht, mit den herausragenden Protestsongs Blowin' in the Wind, Masters of War und A Hard Rain's a Gonna Fall. Im Jahre 1964 folgten die Alben The Times They Are A-Changing und Another Side of Bob Dylan. Danach war die Popmusik eine andere. Der Folkrock wurde geboren, die außergewöhnlichen und sprachgewaltigen Dylan-Songs wurden bald weltweit bekannt gemacht, etwa durch die Popbearbeitung der Byrds oder von Manfred Mann. Und jeder einigermaßen ambitionierte Songschreiber jener Zeit ließ sich von der poetischen Qualität der Dylan-Texte inspirieren. In Europa war Dylans Genie 1964 noch nicht angekommen, sowie auch die zunehmende Profilierung des US-amerikanischen Souls in Europa anno 1964 noch kaum bemerkt wurde. Eine der wichtigsten Soul-Aufnahmen des Jahres 1964 verarbeitete eine ähnliche Textidee wie der gerade gehörte Dylan-Song. Sam Cooke schrieb und veröffentlichte 1964 seine Bürgerrechtsballade A Change Is Gonna Come. Inspiriert dazu hatte ihn Martin Luther Kings berühmte Rede von 1963, I Had a Dream, aber auch die eigene Erfahrung, verhaftet worden zu sein, weil er im Oktober 1963 versucht hatte, in ein Hotel für Weiße einzuchecken. In seinem mit Streichern und großem Orchester etwas süßlich arrangierten Song, der ebenso melancholisch wie hoffnungsvoll klingt, singt er: Es kündigt sich schon so lange an, aber ich weiß, es wird sich etwas verändern.
But I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there've been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will.
Als einer der Signatursongs geht dieser Titel A Change Is Gonna Come des großen Soul-Sängers und Songschreibers Sam Cooke. Diese Bürgerrechtshymne der schwarzen Bevölkerung der USA erschien im März 1964 innerhalb des 13. und letzten Studioalbums Ain't That Good News von Sam Cooke. Er starb im Dezember 1964 im Alter von 33 Jahren. Eine Hotelmanagerin hatte ihn unter bis dato ungeklärten Umständen erschossen. 20 Jahre später sollte auch der Soul-Sänger Marvin Gaye erschossen werden und das auch nur von seinem eigenen Vater. 1964 hatte Marvin Gaye einen der größten Soul-Hits des Jahres mit dem Motown-Song des Songschreiberteams Holland Dozier Holland. Der Song sollte später auch von James Taylor, Joan Osborne, Michael Bublé und anderen aufgenommen werden. Der Song formulierte das Bekenntnis, wie süß es ist, von ihr geliebt zu werden.
Shelter. ups and downs, and there you were. With sweet love and devotion, deeply touching my emotions. I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. And wonder what would I be without you in my life. Everything was just a bore. All the things I did since I've done them before. But you brighten up all my days with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby.
Aufgenommen am 24. Juli 1964 im Motown-Studio Hitsville, USA, zählte dieser Song How Sweet It Is To Be Loved By You von Marvin Gaye mit zum erfolgreichsten und besten, was die US-Soul-Szene anno 1964 hervorbrachte. Auch James Brown und Aretha Franklin veröffentlichten 1964 wichtige Platten neben Sam Cooke, wovon schon die Rede war. Doch in Europa wurde anno 64 vom US-amerikanischen Soul noch nicht allzu viel Notiz genommen. Ausnahmen bestätigten die Regel, wie etwa beim folgenden Song, übrigens geschrieben von Marvin Gaye als Co-Autor und aufgenommen von Martha Reeves and the Vandellas. Ein großartiger Song, ein unsterblicher Klassiker des Jahres 1964, der ausdrückte, was alle jungen Leute aller Generationen schon immer am liebsten machen und gemacht haben: zusammenkommen, etwas zusammen unternehmen, am liebsten tanzen und eine gute Zeit haben. So come on, every guy around the world, everywhere, they are dancing in the street. Oder sollte dieser Song noch eine andere unterschwellige Botschaft befördern? Als der US-Präsident Lyndon B. Johnson im Juli 1964 den Civil Rights Act zur Abschaffung der Rassendiskriminierung in den USA unterschrieb, brachen Unruhen in Harlem und anderen schwarzen Vierteln aus, weil weiße Polizisten mit fadenscheiniger Begründung brutal auf Afroamerikaner losgegangen waren. Der wenig später veröffentlichte Song Dancing in the Street konnte damals also auch als versteckte Aufforderung verstanden werden, auf die Straßen zu gehen, um der Polizei einen Tanz zu liefern.
In New Orleans, in the
Auch David Bowie und Mick Jagger, die hier kurz zu hören waren, coverten den Song im Jahre 1985. Weitere Coverversionen und Neubearbeitungen gibt es von den Walker Brothers, den Mamas and Papas, den Kinks von Grateful Dead, Van Halen, Phil Collins, Bruce Springsteen und so weiter. Das Original stammt aber aus dem Jahre 1964 und wurde eingespielt von Martha Reeves and the Vandellas. Damals war Dancing in the Street nicht nur eine Tanzhymne, sondern transportierte auch noch eine versteckte Botschaft an die schwarze Bevölkerung der USA. Die angesagtesten Bands des Jahres 1964 kamen überwiegend aus England. Die Lokalmatadoren Londons waren 1964 The Rolling Stones, The Kinks, The Yardbirds, The Pretty Things, Manfred Mann, The Dave Clark Five und andere. Aus Manchester kamen The Hollies, Wayne Fontana and The Mindbenders, Freddie and the Dreamers, Herman's Hermits und andere. Aus Newcastle kamen The Animals, aus Birmingham die Spencer Davis Group featuring Stevie Winwood, The Moody Blues und so weiter. 1964 war das Jahr der britischen Beat-Invasion in Amerika. Im Sog der Beatles kamen auch andere britische Bands zu Erfolgen in den US-Hitparaden. Zwischen Anfang 1964 und Ende 65 waren 11 aller 48 Nummer 1 Hits in den USA Songs von britischen Bands. Die ersten, die nach den Beatles 1964 an die Spitze der US-Singlecharts stürmten, waren die Animals mit einem textlich vielschichtigen Song, der schon eine lange Geschichte der Veränderungen und Adaptionen hinter sich hatte und an dessen Gitarrenakkorden sich Abertausende von Hobbygitarristen abarbeiteten. den erfolgreichsten Rhythm and Blues Gruppen Englands gehörten die Animals. Sie hatten im Sommer 1964 mit dem Traditional The House of the Rising Sun eine Nummer 1 Hit sowohl in England als auch in den USA, weshalb sie in die Staaten eingeladen wurden und dort als erste englische Band ein in Amerika produziertes Album aufnehmen konnten. Darauf enthalten war auch ein ungewöhnlicher Titel, der durch seine Takt- und Rhythmuswechsel aus dem Rahmen des Rhythm and Blues anno 64 herausfiel. Und auch der Text war nicht gerade das Übliche. Da hieß es: Ich will, dass du mich liebst, Baby, die ganze Nacht lang. Was ziemlich kess war für das Jahr 64. Diesen wenig bekannten, aber musikalisch achtbaren Song All Night Long, von dem hier die Rede ist, hatte kein geringerer als Francis Vincent Zappa geschrieben, der damals auch die amerikanischen Studioaufnahmen der Animals betreute und musikalisch mitarrangierte. Zappas Songtext war für die damaligen Verhältnisse ziemlich unverblümt. So etwas Anzügliches, war ja damals nicht gerade schicklich, galt im Gegenteil als sittenlos, unmoralisch, verwerflich und natürlich als jugendgefährdend. Da lobte man sich die braven Beatles, die Anfang 64 noch vom züchtigen Händchen haltend sangen und vom keuschen Küssen im Mondenschein. Das Beatles-Kontrastprogramm in England, die Bad Guys der Rolling Stones, hielten sich dagegen mit Händchenhalten nicht lange auf. Auch sie hatten sich 1964 dem ruppig-rockigen Rhythm and Blues verschrieben, der schon immer eine etwas kessere Lippe riskierte, was den Sex anging. Entsprechend coverten die Stones einen Titel des schwarzen Rhythm and Blues-Musikers Willie Dixon aus Chicago, dessen Text nicht lange rumsäuselte, sondern sofort zur Sache kam. I just wanna make love to you. Die Stones veröffentlichten im April 1964 ihr Debütalbum. Darin enthalten die Willie Dixon Nummer I Just Wanna Make Love To You, damals ziemlich direkt und ganz schön derb. Aber hierzulande hat das damals ja keiner so richtig verstanden. I Just Wanna Make Love To You, das waren für unser eins damals in jeder Hinsicht Fremdworte. Was wir pubertierende Hänflinge damals machen durften, das waren erstmal unsere Schularbeiten oder du könntest ja einmal auch den Abwasch machen oder den Hof sauber machen oder endlich dein Zimmer aufräumen. Auf jeden Fall durften wir keinen Krach machen und sollten endlich mal was Vernünftiges machen und das, was man anpackt, auch richtig zu Ende machen. Aber an Liebe machen war da nicht gedacht. Außerdem, wer von uns wusste das damals schon so ganz genau, wie man das denn macht, das Liebe machen? Bei den Fortgeschritteneren hieß das, sich abendfüllend an einem vertrackten BH-Verschluss abzurackern. Aber für unser eins war es ja schon lange vor dem Fummeln unter der Bluse oder gerade deswegen aus und vorbei. It's over mit dem Pretty Woman.
Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, send falling stars that seem to cry.
Tausende von Taschentüchern näste damals der sogenannte Tränenzieher. Im April 1964 erschien die Pop-Arie It's Over von Roy Orbison und belegte in England Platz 1 im Juli für 2 Wochen. Und schon Anfang Oktober stand Roy Orbison erneut auf Platz 1, auch in den USA mit Oh Pretty Woman. Beide Nummer 1 Hits hatte Roy Orbison auch selbst geschrieben und das war im Jahre 1964 doch die ganz große Ausnahme, die Einheit von Interpret und Autor. Die Beatles waren die erste britische Band, die 1964 ein Album veröffentlichte, das ausschließlich eigene Songs enthielt. Alle 13 Songs des legendären Albums A Hard Day's Night, das im Juli 1964 erschien, stammten aus der Schreibe von Lennon McCartney. Keine Frage, das Popjahr 64 wurde von den Fab Four in einer Weise dominiert, wie es keiner Band jemals in der Popgeschichte wieder gelingen sollte. 1964 war das Jahr der Beatlemania und alles andere verblasste daneben völlig. Das begann im Februar mit der Eroberung Amerikas und den berühmten Auftritten in der Ed Sullivan Show mit einer historischen Einschaltquote. Dann folgte im April die totale Okkupation der US-Single-Charts, als die ersten 5 Plätze der Hitparade von Beatles-Songs belegt wurden, auch ein Rekord für die Ewigkeit. Dann kam im Juli der erste Beatles-Film A Hard Day's Night in die Kinos, brach natürlich alle Rekorde und gilt bis heute als einer der besten Musikfilme aller Zeiten, wenn nicht gar der großartigste von allen. Und damit waren die Beatles-Festspiele anno 64 noch lange nicht zu Ende. Schließlich wurde noch im Herbst die klasse Single I Feel Fine mit der Rückseite She's a Woman veröffentlicht und im Dezember kam schon das nächste Album Beatles for Sale auf den Markt, inhaltlich etwas schwächer als A Hard Day's Night. Das war einfach ein zu hartes Jahr für die vier und die Kreativköpfe Lennon, McCartney und Harrison hatten zu wenig Zeit, um ausreichend neues und erneut hervorragendes Songmaterial zu erarbeiten. Trotzdem kam auch das Album Beatles for Sale weltweit auf die Spitzenposition. 1964 war auch das Jahr, als die Beatles allmählich begannen, musikalisch und mit der Studiotechnik zu experimentieren. So basierte ihre Single I Feel Fine auf einem Gitarrenriff, was die Stones später mit Satisfaction fortführten und was im Progressive Rock der frühen 70er Jahre dann zum Stilprinzip werden sollte. Außerdem reklamierte John Lennon für sich die erste Rückkopplung der Popgeschichte auf einer Platte, was ein Jimi Hendrix 5 Jahre später zur Perfektion führte und vervollkommnen sollte, nämlich das Spiel mit dem Feedback, war hier am Anfang von I Feel Fine, sozusagen in der Basic-Version, zum ersten Mal auf Platte zu hören.
Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world. He buys her diamond rings, you know she said so. She's in love with me and I feel fine. She's mine, you know, she tells me all the time, you know, she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know, she said so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine.
Nicht nur die erste Rückkopplung und ein durchgehender Gitarrenriff enthielt I Feel Fine, sondern auch einen clever gesetzten Chorgesang. Der Kramladen blickt 50 Jahre zurück ins historische Popjahr 1964, das eindeutig im Zeichen der Beatles stand und von deren Erfolg überstrahlt wurde. Aber es gab da doch noch ein paar wenige Bands, die den Fab Four anno 64 das Wasser reichen konnten, zumindest in musikalisch-qualitativem Sinne. In den USA waren das vor allem die Beach Boys, in England waren es zumindest bis Anfang 64 noch die Searchers, die danach merklich nachließen. Und im Juli 1964 tauchte plötzlich eine Band auf, deren erste Single es sofort mit jedem der bis dato veröffentlichten Beatles-Songs aufnehmen konnte. Diesen Song, von dem hier die Rede ist, habe ich selbst erst im Sommer 65 zum ersten Mal im Radio gehört. Ich hatte gerade meinen Führerschein gemacht und war mit dem ausgeliehenen DKW meiner Eltern unterwegs nach England, um zum ersten Mal das Mekka Swinging London zu besuchen. Es war am späten Abend irgendwo auf der Autobahn in Belgien. Es nieselte und das völlig ungewohnte gelbe Licht der Straßenlaternen und der entgegenkommenden Fahrzeuge gab der ganzen Szenerie etwas Unwirkliches. Und da hinein tönte plötzlich aus dem Autoradio dieser ebenso unwirkliche Song. Sowas hatte ich zuvor noch nie gehört. Das war wie eine klangliche Offenbarung. Die dunkle, warme Atmosphäre am Anfang von Bass- und Harmoniegitarre. Nee, das war doch keine Gitarre, oder? Aber das war doch auch kein Klavier, oder? Und dann dieser komisch klappernde Schlagzeugrhythmus und dann der Gesang, erst solo, dann zweistimmig und wie der sich dann im Refrain steigerte, geradezu ekstatisch. Und dann in der Mitte dieses Wahnsinns-Solo, wie konnte ein normaler Mensch sowas spielen? Dieser Song machte mich regelrecht fertig. Ich konnte nicht mehr weiterfahren, musste rechts ranfahren und das Radio laut aufdrehen. Der Empfang von Radio Luxemburg war schlecht, aber was ich hörte, hat mich umgehauen. Mein Freund, der die ganze Zeit auf dem Rücksitz gepennt hatte, wachte auf und fragte: Was ist denn das für ein irres Ding?
Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had turned the color of my hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had turned the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there.
Im Juli 1964 erschien dieser Song, der damals mit das Beste war, was die britische Popszene musikalisch hervorgebracht hatte. Es war die Debütsingle She's Not There von The Zombies, geschrieben vom Keyboarder Rod Argent, der auch das jatzige Wahnsinns-Solo auf seinem E-Klavier gespielt hatte. Die Single kletterte in den USA bis auf Platz 2 der Charts. Santana sollte viele Jahre später eine gelungene Coverversion von She's Not There veröffentlichen, was man auch als eine Art von Adelstitel verstehen kann. Die Zombies, die noch zwei weitere Songschreiber in ihren Reihen hatte, verstanden es nicht, ihr ungeheures Potenzial in eine stetige Folge von erfolgreichen Klasse-Songs umzusetzen. So blieben sie eine der am meisten unterbewerteten Gruppen der Popgeschichte und letztlich nur eine Randnotiz in den Annalen des Pop. 1964 hatte es noch den Anschein, als würden die Zombies mal unsterblich werden. Ähnliches hätte man damals auch von der nächsten Band erwarten können, doch auch die Searchers hatten eine Negativkarriere zu verzeichnen. 1963 waren sie noch die einzige ernsthafte Konkurrenz der Beatles in England gewesen, was sie auch im Januar 1964 noch ein letztes Mal unter Beweis stellten mit der Veröffentlichung ihrer Single Needles and Pins, die von Fachleuten zu den 10 perfektesten Pop-Singles aller Zeiten unter 2,5 Minuten Länge gezählt wird.
Needles and pins.
Trotz dieser herausragenden Single Needles in Pins zählten die Liverpooler Searchers zu den großen Verlierern des Jahres 1964. Zwar erreichten sie auch noch mit ihrer Single Don't Throw Your Love Away im Mai 64 ein weiteres Mal Platz 1 der britischen Charts und konnten noch bis Anfang 65 ein paar kleinere Erfolge feiern, doch danach ging es steil bergab. Das Hauptmanko der Searchers war, dass sie keinen kompetenten Songschreiber in ihren Reihen hatten und dass sie musikalisch auf der Stelle traten. So degenerierten sie bald zur Oldie-Kapelle, was sie aber immerhin bis heute geblieben sind. Ganz anders verlief die Karriere der Kinks. Sie starteten im März 1964 mit ihrer Debütsingle Long Tall Sally, die aber noch nichts bewegen konnte. Doch schon Single Nummer 3, You Really Got Me, geschrieben von Ray Davies, veröffentlicht im August 64, schoss im September auf Platz 1 in England, kam später in den USA auf Platz 7 und gilt als Vorwegnahme des Hardrock und als Vorläufer des Punk und heutigen Garagenrock. Nach You Really Got Me folgte All Day and All of the Night, der zweite Top-Hit für die Kinks im Jahre 1964, der im Grunde nur eine musikalische Variation ihres ersten Hits You Really Got Me war und später von den Doors zitiert oder geklaut wurde, wie man will. Jedenfalls klingt der Doors-Song Hello, I Love You von 1968 ziemlich ähnlich. 1964 war ein guter Pop-Jahrgang, ein sehr guter, war ein wichtiges Jahr in der Pop-Geschichte. Der gigantische Erfolg der Beatles erhob die Popmusik plötzlich in den Stand eines wichtigen Wirtschaftsfaktors und führte auch zu Umwälzungen im Sozialgefüge der westlichen Welt. Die Jugendgeneration übernahm in vielerlei Hinsicht allmählich das Ruder, etwa in Mode, Moral, Bewusstsein und oppositioneller Kultur. 1964 wurde die Lunte gelegt und das Feuer gezündet. Es war ein Jahr des Aufbruchs und der Euphorie. Danach war es nicht mehr wie vorher und es gab kein Zurück. 1964 hat nicht nur die Welt des Pop verändert. Der bestverkaufte Song des Jahres 64 war in den Jahresendcharts in USA I Want to Hold Your Hand, gefolgt von She Loves You. Und der Top-Hit des Jahres 64 in England war Can't Buy Me Love. Weit abgeschlagen dagegen landete der folgende Song, der im Juli 64 nur als B-Seite der zweiten Single von Van Morrisons Band Them erschien. Doch dafür stieg dieser Titel zum Inbegriff des Garagenrock auf und wurde von einer Vielzahl von Rockgrößen bis heute immer wieder gecovert. Van Morrison schrieb diesen simplen, rüden Bluesrock der in seiner geradezu primitiven Form zeitlos ist und für die Essenz des Rock steht. Mit GLORIA geht der Kramladen von und mit Volker Rebell zum Thema 1964, das Jahr des Urknalls, zu Ende.